das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Kasachstan sind die regierungskritischen Proteste eskaliert. Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gab es vor allem in der Millionenstadt Almaty viele Tote. 1000 Menschen sollen verletzt, etwa 2000 festgenommen worden sein. Es wird von Plünderungen und Brandschatzungen berichtet. Russland schickte Soldaten zur Unterstützung von Staatschef Tokajew. Die EU äußerte sich besorgt über die Entwicklung. Die Bundesregierung warnt vor Reisen in die frühere Sowjetrepublik. Auslöser der Proteste waren gestiegene Treibstoffpreise.
Kasachstan kommt nicht zur Ruhe. Bilder vom frühen Morgen aus der Wirtschaftsmetropole Almaty. In der Innenstadt eröffnen Sicherheitskräfte das Feuer. Man habe Dutzende Aufständische getötet, so die Polizei. Tagsüber waren heute nur noch wenige Menschen auf den Straßen. Internet und auch Telefonleitungen wurden immer wieder gekappt. Gestern hatten Protestierende den Sitz des Bürgermeisters von Almaty gestürmt. Laut Behördenangaben wurden bei den Unruhen auch Polizisten und Soldaten getötet. Kasachstans Präsident spricht von Terrorismus. Die Demonstranten widersprechen, sie wehrten sich gegen Korruption. Als er gesagt hat, wir seien Banditen und Terroristen, da hat mich das beleidigt. Wir sind keine Terroristen, wir haben einfach demonstriert. Liebe Journalisten und Blogger, es werden alle möglichen Versionen erzählt von dem, was hier passiert. Ihr müsst verstehen, niemand hier will töten, aber auf uns alle wurde geschossen. Schaut euch das hier an. Im öl- und gasreichen Kasachstan leben viele Menschen in Armut. Auslöser der Proteste war eine Verdopplung der Preise für Treibstoff. Doch der friedliche Protest ist längst eskaliert. Präsident Tokajew hat mittlerweile Verbündete um Hilfe gebeten. Kasachstan ist Mitglied eines von Russland geführten Militärbündnisses. Auch die ehemaligen Sowjetrepubliken Kirgisistan, Tadschikistan, Armenien und Belarus gehören dazu. Die ersten russischen Einheiten machten sich heute auf den Weg Richtung Kasachstan. Sie sollen, so heißt es, helfen, die Lage zu stabilisieren. Dass Kasachstans Präsident ausgerechnet den großen Nachbarn Russland um Hilfe bittet, verwundert viele. Zwar sind beide Staaten eng verbündet, aber Kasachstan hat seit dem Ende der Sowjetunion immer seine Eigenständigkeit betont und seine Unabhängigkeit von Moskau. Mit russischen Truppen im Land dürfte Russlands Einfluss jetzt jedoch wachsen.
Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung sieht Kliniken und Krankenhäuser vor erheblichen Belastungen durch die Ausbreitung der Omikron-Variante. Ein hohes Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel könne innerhalb kurzer Zeit die allgemeine medizinische Versorgung gefährden, heißt es in der Stellungnahme, die am Vorabend der Beratungen von Bund und Ländern veröffentlicht wurde. Voraussichtlich wird die Runde deswegen morgen Isolations- und Quarantänezeiten verkürzen, um das Gesundheitswesen und andere Bereiche kritischer Infrastruktur am Laufen zu halten. Die Zahlen zur Infektionslage. 64.340 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut binnen eines Tages erfasst. 21.570 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt bundesweit auf 285,9.
Die Folgen des Weihnachtsfestes sind unübersehbar. Nicht nur in den Straßen, sondern auch in den Corona-Statistiken. Reisen und Treffen in den Weihnachtsferien haben wie erwartet zu deutlich mehr Ansteckungen geführt. Seit dem Nachmittag kursiert ein erster Entwurf von Maßnahmen, die Bund und Länder morgen beschließen wollen. Mehr Maskenpflicht und strenge Zugangsregeln für Gastronomie sollen helfen, Omikron zu bekämpfen. Die Grünen empfehlen große Vorsicht in Innenräumen.
Wenn wir jetzt sehen, dass die Omikron-Fallzahlen noch ansteigen, dann sollten wir insbesondere in Risikobereichen wie Gastronomie, Spas, Fitnessstudios vorsichtig sein und hier mindestens durch 2G-Plus-Regeln oder aber auch durch prophylaktische Schließung dieser Bereiche dafür sorgen, dass wir keinen so steilen Anstieg der Omikron-Welle haben.
Auch beschäftigt die Politik, wie die öffentliche Versorgung garantiert werden kann, wenn Infektionen massiv ansteigen. Bund und Länder diskutieren verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten sowie Möglichkeiten, sich freizutesten. Die Union fordert möglichst klare Regelungen.
Ich erwarte eine Aussage zum Thema Quarantäne. Ich denke, da sind auch noch einige Fragen offen. Und ich erwarte auch eine Aussage dazu, was passiert eigentlich, wenn wir sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben mit der kritischen Infrastruktur. Das heißt, welche Vorkehrungen sind da in den Bundesländern getroffen worden?
FDP-Chef Lindner sorgt sich derweil vor überzogenen Maßnahmen. Gesundheitsschutz stehe nicht über allem, sagte er beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen.
Der Schutz der Gesundheit ist ein hohes Gut, aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist und bleibt die Freiheit.
Ab morgen Vormittag wollen Bund und Länder die Details festklopfen. Gegen Abend sollen die Beschlüsse stehen.
Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich überall in Europa aus. In Deutschland ist ihr Anteil an den Infektionen bis Ende vergangener Woche auf 44,3% gestiegen, wie aus dem gerade veröffentlichten Wochenbericht des RKI hervorgeht. Noch stärker betroffen sind Großbritannien und Dänemark. Dort wurden bisher die meisten Daten und Erkenntnisse zu Omikron gesammelt. Deutsche Wissenschaftler haben sie jetzt im Gespräch mit dem Science Media Center, einer gemeinnützigen Wissenschaftsredaktion, ausgewertet.
In diesen Bundesländern ist Omikron schon jetzt auf dem Vormarsch. Aus Untersuchungen in Dänemark und Großbritannien ist bekannt, dass sich Omikron schneller verbreitet, aber wahrscheinlich weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht. Danach bleibe das Virus eher in den oberen Atemwegen und wandere nicht so häufig in die tieferen Lungenzellen, die unter anderem für schwerere Krankheitsverläufe verantwortlich sind. Was aber nicht bedeutet, so Mediziner, dass es keine schweren Verläufe mehr gibt.
Gerade für Ungeimpfte kann Omikron individuell betrachtet eben auch zu sehr schweren Verläufen führen, die auch uns auf Intensivstationen belasten werden.
Neben den Ungeimpften können sich auch Geimpfte infizieren, die sogenannten Durchbruchsinfektionen. Etwa 3 Monate nach der zweiten Impfung lässt der Schutz vor einer Infektion nach.
Wir werden sehr hohe Infektionen, insbesondere bei doppelt geimpften Menschen sehen. Allerdings eben mit sehr niedrigem Risiko wirklich sehr schwer zu erkranken, so dass die Hauptbelastung der Krankenhäuser, insbesondere der Intensivstation, sehr eindeutig von ungeimpften Patienten herrühren wird.
Mit der dritten Impfung, der Boosterimpfung, wird der Schutz vor Infektionen aufgefrischt. Wie lange dieser Schutz anhält, ist noch unklar.
Für einzelne Risikogruppen kann das durchaus sein, dass wir da eine ähnliche Konstellation wie bei der Grippeimpfung auch haben, dass wir bestimmte Altersgruppen oder Risikokonstellationen jedes Jahr dann vielleicht impfen müssen.
Um das herauszufinden, müssen aber erst weitere Studien durchgeführt werden.
In den USA wird heute an den Sturm auf das Kapitol vor genau einem Jahr erinnert. 5 Menschen waren ums Leben gekommen, als radikale Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump das Gebäude angriffen. In der Überzeugung, Trump sei um den Wahlsieg betrogen worden. Der Umgang mit den Ereignissen hat das Land tief gespalten. US-Präsident Biden kritisierte seinen Amtsvorgänger. Trump stelle seine eigenen Interessen über die der USA.
Das US-Kapitol ein Jahr nach dem gewaltsamen Sturm. Die Würde des Ortes scheint wiederhergestellt. Doch der Angriff auf die Demokratie ist noch nicht verarbeitet. Präsident Biden hat seinen Vorgänger lange ignoriert. Heute macht er Trump direkt für die Attacke verantwortlich. Der vorige US-Präsident hat ein Netz aus Lügen über die Präsidentschaftswahlen von 2020 geschaffen, weil sein verletztes Ego ihm wichtiger ist als unsere Demokratie und Verfassung. Er kann nicht akzeptieren, dass er verloren hat. Trump holt zum Gegenschlag aus. In einer Erklärung spricht er von politischem Theater. Biden wolle nur vom eigenen Totalversagen ablenken. Er bleibt beim widerlegten Vorwurf vom Wahlbetrug. So wie damals. Vor einem Jahr hatte Trump seine Anhänger zum Marsch auf das Kapitol angestachelt. Wenn ihr nicht wie die Hölle kämpft, habt ihr bald kein Land mehr. Hunderte drangen darauf gewaltsam ins Parlamentsgebäude ein, um die offizielle Bestätigung von Bidens Wahlsieg zu verhindern. Parlamentarier fürchteten um ihr Leben. 4 Trump-Anhänger und ein Polizist starben. Erst spät in der Nacht trat der Kongress wieder zusammen und besiegelte Bidens Wahl zum neuen US-Präsidenten. Am Jahrestag bleiben die meisten Republikaner demonstrativ fern bei der Schweigeminute. Sie werfen den Demokraten parteipolitische Interessen beim Gedenken vor. Der 6. Januar erlaubt ihnen, die Trump-Unterstützer als schlecht darzustellen. Spaltung und Streit auch bei der juristischen Aufarbeitung. Mehr als 720 Randalierer wurden bislang angeklagt. Um die politisch Verantwortlichen will sich ein Untersuchungsausschuss kümmern, der von der Republikanischen Partei abgelehnt wird.
Claudia Buckenmeier in Washington. Wie ist das Gedenken am Jahrestag der Kapitolerstürmung einzuschätzen?
Ja, vor allem die Gedenkstunde im Repräsentantenhaus hat noch einmal deutlich gemacht, wie gespalten das Land nach wie vor ist. Die Republikanische Partei scheint kein Interesse daran zu haben, den Sturm auf das Kapitol als das zu sehen, was er war. Den Versuch, eine rechtmäßige Wahl nicht anzuerkennen und einen gewählten Präsidenten zu verhindern. Politiker, die vor einem Jahr selbst um ihr Leben fürchteten, verharmlosen heute, was damals geschah. Und das ist ein Jahr später keine wirkliche Aussicht auf Versöhnung.
Claudia Buckenmeier, danke nach Washington. Tagesschau 24 zeigt um 20.15 Uhr eine Sondersendung zum Jahrestag des Sturms aufs Kapitol mit Analysen und Hintergründen. Über unsere Social-Media-Kanäle können Sie Fragen an unsere USA-Korrespondenten stellen. Tennisprofi Novak Djokovic sitzt in einem Hotel im australischen Melbourne fest. Der Weltranglistenerste wollte zu den Australian Open. Die Einreise ins Land wurde ihm aber verweigert, weil er keine Corona-Impfung nachweisen konnte und sich auf eine Ausnahmegenehmigung berufen hatte. Djokovic hat Einspruch eingelegt. Darüber soll am Montag entschieden werden.
Im vergangenen Jahr hatte er in Melbourne gewonnen. Diesen Titel wollte Djokovic verteidigen, zeigte sich auf Instagram voller Vorfreude auf das Turnier. Ich bin mit einer Ausnahmegenehmigung unterwegs nach Down Under. Auf geht's 2022. Die Einreise nach Australien ist nur mit zweifacher Impfung oder einer medizinischen Ausnahmegenehmigung gestattet. Eine solche hatte Djokovic vom australischen Bundesstaat Victoria auch bekommen. Doch nach seiner Landung annulliert die australische Grenzschutzbehörde das Visum. Regeln sind nun mal Regeln. Da gibt es keine Ausnahmen. Ich kann nur sagen, dass die medizinische Ausnahmegenehmigung, die vorgelegt wurde, unzureichend war. Der Weltranglistenerste wurde direkt in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht. Vor dem Gebäude unterstützen seine Fans ihn seitdem lautstark. Djokovic selbst hat sich bisher nicht geäußert. Unterdessen sichert der serbische Präsident seinem Landsmann Unterstützung zu und zeigt sich empört. Das ist politische Verfolgung und jeder beteiligt sich daran, auch der australische Premierminister. Am Montag entscheidet ein Gericht, ob Djokovic tatsächlich wieder ausreisen muss.
Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat die 70. Vierschanzentournee gewonnen. Für seinen zweiten Gesamtsieg reichte dem Skispringer in Bischofshofen ein fünfter Platz. Den Tagessieg holte sich der Österreicher Daniel Huber vor dem Norweger Halvor Egner Granerud. Der Deutsche Karl Geiger wurde Dritter.
Nur ein kleines Happy End für die deutschen Springer bei der 70. Vierschanzentournee. Karl Geiger verpasste nach Führung im ersten Durchgang den Tagessieg in Bischofshofen, schaffte aber als Dritter zumindest einen Achtungserfolg. Teamkollege Markus Eisenbichler dagegen
spät
am Absprung, nur Rang 8. In der Tournee-Gesamtwertung kein Deutscher auf dem Podest.
Die Tournee ist nicht hundertprozentig so gelaufen, wie wir das wollten. Aber es geht weiter, es kommen jetzt Olympische Spiele, es kommt eine Skiflug-Weltmeisterschaft.
Der Tagessieg ging an Daniel Huber aus Österreich. Den Gesamtsieg holte sich Ryoyu Kobayashi. Der Japaner verpasste mit Rang 5 heute aber den zweiten Grand Slam seiner Karriere, den Tourneesieg mit 4 Einzelerfolgen. Für Deutschland geht die Durststrecke weiter. Seit 20 Jahren warten die SV-Athleten auf einen Tournee-Gesamtsieg.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. Januar.
Das Tiefdrucksystem über dem Atlantik schickt Wolken mit Schnee und Regen. Am Wochenende wird's in den Bergen winterlich. Heute Nacht werden die Wolken von Nordwesten bis in die Mitte dichter. Es regnet oder schneit. Die Niederschläge ziehen morgen ostwärts. Von Westen her lockern die Wolken gelegentlich auf. Es folgen ein paar Schauer und einzelne Gewitter. In der Nacht Abkühlung auf 2 bis minus 14 Grad. Morgen auf den Bergen im Südosten minus 1 Grad, am Niederrhein plus 7. Am Samstag schneit es im Osten und Südosten, am Nachmittag im Westen Schnee und Regen, windig. Am Sonntag im Bergland Schnee, sonst Regen oder Schneeregen, einzelne Gewitter, zum Teil windig, am Montag Wetterberuhigung.
Ingo Zamperoni hat um 21.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Tote bei Unruhen in Kasachstan. Welche Interessen hat Russlands Präsident Putin in dem Konflikt? Und Welche Maßnahmen gegen die Omikron-Welle sind die richtigen? Wie die Deutschen die Corona-Politik bewerten? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.